Der Sportexpress rollt wieder pünktlich, mit voller Geschwindigkeit und mit jeder Menge Geschichten im Gepäck. Schön, dass ihr mit eingestiegen seid hier auf Radio Frei. Seit dem 6. Februar laufen sie nun, die Olympischen Winterspiele in Mailand, und der Sportexpress nimmt euch heute natürlich mit auf diese besondere Reise. Aus deutscher Sicht dürfen wir bisher mehr als zufrieden sein. Unsere Athletinnen und Athleten liefern ab und das teilweise wirklich eindrucksvoll. Allen voran Julia Taublitz, die sich zur dominierenden Kraft im Eiskanal entwickelt hat. Gold fürs deutsche Team, zweimal sogar. Und auch im Skispringen gab es einen echten Gänsehautmoment. Philipp Raimund springt überraschend zu Gold. Ein Wettkampf, den so wohl nur wenige auf dem Zettel gehabt hätten. Genau diese unerwarteten Geschichten machen Olympia aus. Apropos Medaillen, man hört ja immer wieder, dass sie bei diesen Spielen besonders empfindlich sein sollen. Hoffentlich gehen sie nicht kaputt bei all dem Jubel. Wobei, wenn sie schon beschädigt werden, dann bitte nur, weil sie so oft um den Hals deutscher Athletinnen und Athleten hängen. Von der großen internationalen Bühne fährt der Sportexpress aber auch weiter in Richtung Heimat. Viele Ostvereine feiern in diesem Jahr 60 Jahre Vereinsgeschichte, darunter auch der FC Rot-Weiß Erfurt. 60 Jahre Tradition, Leidenschaft und Fußball im Osten. Dazu gratulieren wir herzlich. Alles Gute, RWE. Couldn't wear the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. She's at a stove, can't believe I got her out here cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
nothing, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. You and I are lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
Ja, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zum Sportexpress. Paul, du hast es schon eingeläutet, bei den Olympischen Winterspielen gab es in den letzten Tagen mehrere spannende Geschichten. Im Skilanglauf der Männer sicherte sich Johannes Klæbo aus Norwegen die Goldmedaille im Sprint und für die USA schrieb Ben Oetgen Geschichte. Mit Silber holte er die erste Medaille eines US-Mannes im Langlauf seit ganzen 50 Jahren. Ein historischer Moment und, was denkst du, Paul, vielleicht sogar ein Wendepunkt für den US-amerikanischen Wintersport. Deutschland konnte in den Langlaufwettbewerben nicht um das Podium mitkämpfen, landete aber im soliden Mittelfeld. Im Skispringen triumphierte außerdem die slowenische Preč-Familie. Das Mixteam mit Domen und Nika Preč gewann Gold vor Norwegen und Japan. Deutschland zeigte starke Einzelleistungen, zum Beispiel Gold, und verpasste aber die Medaillenränge knapp, vor allem im Teamwettbewerb. Reichte es allerdings für den vierten Platz.
Ja, aber trotzdem, Deutschland 6 Medaillen bisher geholt und die Olympischen Spiele haben ja erst angefangen. 3 Goldmedaillen, finde ich selber persönlich ziemlich beeindruckend, 2 im Rodeln. Wir haben ja selber auch in unserer Klasse eine Bobfahrerin. Also der Wintersport ist ja bei uns an der Schule auch vertreten und sogar Finn Sonnekalb, den der Zuhörern bestimmt ein Begriff sein könnte, der im Eisschnelllauf antreten wird für Deutschland. Ja. Und der hat den deutschen Rekord gebrochen. Und wie alt ist Finn Sonnekalb?
Der ist 18.
18. Das muss man sich mal überlegen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass im Sport wird der Nachwuchs immer jünger. Das sieht man im Fußball am besten. Ne? Da spielen teilweise 15-, 16-Jährige mit.
Und wir in der Leichtathletik mit Andor Rick Schumann. Der ist jetzt 17, der wird 18, ist U18-Europameister. Und ja, läuft schon so schnell eigentlich wie ein Vollprofi. Wie sein Vater, fast zumindest. Aber auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller, als man das sonst von 17-Jährigen kennt.
Ganz genau, sein Vater können wir ja kurz sagen, ne? Nils Schumann, Olympiasieger, Olympiagold
2000. In Sydney, 800 Meter.
Und dieselbe Disziplin macht jetzt auch sein Sohn mit Papa als Trainer, richtig?
So sieht's aus. Aber das ist, glaube ich, erst im Sommer Thema. Es sind dann die U20-Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon in den USA, der Leichtathletik zumindest. Und ja, bis dahin ist es, glaube ich, noch ein langer Weg und man muss sich schon gut vorbereiten, jetzt noch richtig trainieren. Ja, aber ich denke, wir sind jetzt erstmal beim Wintersport.
Ganz genau.
Beziehungsweise bei Veränderungen im gesamten Sport, in der gesamten Sportwelt. Denn die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, ob der Sport tatsächlich vor einem Wendepunkt, ja, oder einer großen Veränderung, seiner größten vielleicht jemals steht.
Ganz denn klar.
Mit den Olympischen Spielen momentan gibt es natürlich auch eine Konkurrenzspielart, nenne ich es mal. Und zwar die Enhanced Games, die so viel übersetzt heißen wie
verzaubert.
Verzaubert oder verbessert. Also die Verbesserungs- oder die verzauberten Spiele. Dort ist Doping legal. Also man darf sich so zudopen, wie man will und soll im Prinzip dafür antreten, die bestmögliche Leistung aus sich herauszuholen.
Finde ich persönlich ganz cool, wenn ich mir das mal so überlege. Das ist natürlich ganz umstritten, weil im Fußball, in der Leichtathletik, in allen Sportarten, das sehen wir auch immer wieder bei Olympia, ist Doping immer wieder ein großes Thema. Athleten dopen, um ihre Leistung zu verbessern und werden dafür dann disqualifiziert. Aus dem Fußball, super Beispiel, bekannter Spieler Paul Pogba, Weltmeister mit Frankreich, Champions League-Sieger, war für 2 Jahre gesperrt für Doping. Und da muss man sich natürlich überlegen, für die Leistungsmaximierung dann 2 Jahre lang komplett aus dem Sport rausgezogen zu werden, ist das so fair oder wie die Enhanced Games es eben sind, gibt es eine Alternative, wo man seinen Körper auf illegale Weise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ans Maximum bringen kann und dadurch noch bessere Leistungen bringt.
Ja, und ich denke, Doping passiert so oder so im Spitzensport, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht, aber es wird immer wieder Doping-Versuche oder Vorwürfe geben. Und die Enhanced Games und ihre Mitbegründer wollen es eben offen, transparent und wissenschaftlich machen, um wirklich zu gucken, was steckt in den Menschen. Denn natürlich kann man sagen, irgendwann ist jeder Rekord mal gebrochen und jeder Rekord wird vielleicht nicht mehr noch weiter verbessert. Und daran zu solchen Mitteln zu greifen, das ist natürlich die Frage, wie verwerflich oder moralisch vertretbar das Ganze ist. Und es ist natürlich nichtdestotrotz eine Riesenshow, ne?
Na klar, man muss natürlich dazu sagen, nicht, dass jetzt die Zuhörer zu Hause sitzen und denken, die können sich da vollpumpen mit was sie wollen und dann sterben die am Ende noch, weil sie sich da Zeug reinhauen, um auf 100 Meter die beste Zeit zu laufen, aber danach direkt umfallen. Nee, so ganz ist das nicht. Es gibt eine ärztliche, also eine medizinische Überwachung der Sportler, um das dann trotzdem noch im Rahmen zu halten. Also es ist nicht so, dass man sich da einfach alles reinpfeift, ohne drüber nachzudenken, sondern das ist alles schon mit einem Auge drauf. Und trotzdem fragt man sich, ne? Der ethische Ansatz ist dann, wo sind die Grenzen auch von menschlicher Leistungsfähigkeit?
Ja, es ist ganz spannend, das Ganze sich auch mal anzugucken, denn ich glaube, für vor allem Sportarten, die jetzt nicht ja, Tennis, Golf oder Fußball sind, also Sportarten, wo es bekanntermaßen natürlich ein großes Gehalt für gibt, die haben da vielleicht nicht so dieses Motiv, den Enhanced Games beizutreten. Allerdings Sportarten wie zum Beispiel die Leichtathletik oder zum Beispiel Schwimmen oder zum Beispiel Radfahren, die könnten dieses Geldmotiv nochmal ganz anders sehen, denn es gibt Millionen Preisgelder, also Millionen von US-Dollar fließen da in die Preisgelder und es gibt 1 Million Euro für jemanden, der einen Weltrekord bricht und den, ich sag mal, unbrechbaren Weltrekord von Usain Bolt, der soll nochmal ganz besonders gefördert und belohnt werden. Also ich glaube, diese globale Vermarktung, die da die Enhanced Games mit sich bringen, ist etwas, was sich jeder Athlet wünscht, nicht nur finanziell, sondern man steht da vielleicht am Ende mit einem Weltrekord, den nie wieder jemand brechen wird.
Ja, und da ist meine Frage an dich, aber auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist das die Zukunft des Sports? Wird das die Zukunft des Sports sein?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass, oder ich hoffe zumindest, dass die Enhanced Games vielleicht eher als Show gesehen werden, weniger als sportlicher Wettkampf, auch wenn er das natürlich ist. Aber momentan ist Olympia oder andere große Wettkämpfe wie die Fußball-WM immer wieder in Kritik. Das ist eine zu große Show, das ist ja nur noch ein Event und es geht gar nicht mehr um diesen Leistungssportfaktor. Und wenn vielleicht die Enhanced Games diesen Show-Aspekt übernehmen, kann man sich vielleicht bei großen WMs oder Europameisterschaften oder bei Olympia ein bisschen mehr auf die sportliche Leistung fokussieren. Was denkst du?
Da kann ich dir natürlich so genau gleich zustimmen. Ich glaube aber, dass die Enhanced Games einfach einen viel, viel größeren Show-Effekt transportieren mit sich bringen. Und diesen Show-Effekt, glaube ich, möchten auch andere Sportevents, andere Sportarten auf sich übertragen, um eben ein großes Publikum anzuziehen und möglichst viel Geld daraus zu generieren, wie wir das jetzt auch immer schon wieder sehen, ob das im Fußball die Champions League ist, mit ihren zig Werbepartnern, Werbungen, die man jeden Tag im Fernsehen sieht, auf dem Handy, in der Bahn, wo auch immer, überall Werbung, 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 immer mehr, mehr, mehr. Und da möchte ich gerne dich fragen, wie du das siehst, weil ich habe das Gefühl, dass der Sport immer mehr zum Produkt wird. Was meinst du?
Ja, ich denke, der Sport wird auf jeden Fall immer und immer mehr zum Produkt. Ich meine, guck dir mal, du kennst es als Fußballer, die Gehälter, die Ronaldo ausgezahlt kriegt, die ja auch Top-Athleten aus den USA im American Football oder im Basketball ausgezahlt kriegen. Das ist ja nicht mehr greifbar für einen normalen Menschen. Also 60, 70 Millionen im Jahr, was würde man damit machen eigentlich, oder? Das ist eine gute Frage. Und ja, ich weiß nicht, ob man das moralisch überhaupt vertreten kann, wenn wir so viele Probleme auf der Welt haben, dass das Sport so viel Geld einnimmt, aber weniger, finde ich zumindest, davon wirklich auch zurückgibt.
Ja, das stimmt definitiv. Ich meine, im Fußball, ich weiß, ich spreche immer aus der Perspektive des Fußballs, weil ich eben aus dem Fußball komme und Fußball begeistert bin, aber im Fußball ist diese Beobachtung schon lange wirklich genau festzumachen, vor allem an Saudi-Arabien, an der Entwicklung. Viele Spieler, die nach Saudi-Arabien gehen, und da fragt man sich natürlich, was wollen die Spieler in Saudi-Arabien? Sicherlich nicht dort auf höchstem Niveau Fußball spielen, weil dafür ist die Liga viel zu schwach, sondern natürlich, da ist das dicke Geld und da kommen die großen Investoren und sagen, hier Ronaldo, wie wär's denn, wenn du nicht in Europa spielst, bei Manchester United in England, in der besten Liga der Welt, in der vermeintlich besten Liga der Welt, sondern hier bei uns in Saudi-Arabien, aber dafür kriegst du halt anstatt 20 Millionen 120 Millionen im Jahr,
ja, oder sogar mehr. Wie siehst du das dann, dass zum Beispiel Ronaldo in Saudi-Arabien spielt, während Thomas Müller jetzt letztes Jahr vom FC Bayern zu Vancouver gewechselt ist? Das sind ja vergleichbar nicht ganz so starke Ligen, allerdings kriegt er da doch, würde ich jetzt mal behaupten, ein schwächeres Gehalt.
Klar, Thomas Müller ist nach Amerika gegangen, um nochmal seine Karriere einfach ausklingen zu lassen. Ich glaube, der hat sich vorgestellt, irgendwann mal gerne in Amerika zu leben oder beziehungsweise jetzt in Kanada. Es ist natürlich trotzdem die amerikanische Liga, die MLS, die Major League Soccer, in der auch ein, zwei kanadische Clubs mitspielen, wie sein Club Vancouver eben. Aber Thomas Müller hat auch offen gesagt in Interviews, er hatte auch Angebote aus Saudi-Arabien, der hätte auch nach Saudi-Arabien gehen können fürs, in Anführungsstrichen, schnelle Geld, hätte noch 2 Jahre dort spielen können und da kann man natürlich nur mutmaßen, aber auf jeden Fall hunderte Millionen mitnehmen können, was überhaupt nicht greifbar ist. Und Ronaldo hat den besten Vertrag unterzeichnet, den jemals ein Mensch unterschrieben hat. Und ich glaube, da verwundert mich einfach, und das verstehe ich dann nicht und das verstehen viele Fußballfans nicht, dass der ja nicht vorher in Geldnot gelebt hat.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Sondern der hat bei Real Madrid gespielt, bei Manchester United, bei Juventus Turin. Alles Vereine, wo der auch 10, 15, 20 oder mehr Millionen im Jahr verdient hat. Also deswegen, ne, fragt man sich dann, mit welcher Motivation geht man dann nach Saudi-Arabien, um für seine nächsten 23 Generationen auszusorgen? Ja, vielleicht.
Und da finde ich, also da finde ich wirklich absurd, muss ich wirklich sagen, am Fußball und auch an den anderen Sportarten, die eben so viele Gehälter auszahlen, weil was ist denn mit Schwimmen, was ist denn mit Radfahren? Oder also die kriegen, was kriegt ein Leichtathlet im Jahr überhaupt, dass er überleben kann, sage ich mal, also seinen Lebensunterhalt davon bezahlen kann. Ich glaube, in Deutschland gibt es um die 20 Profi-Leichtathleten. Das muss ich mir mal vorstellen. Es gibt so viele Fußballer. Ich glaube, ab der dritten Liga kann man gut, sehr gut davon leben.
Selbst schon in der vierten Liga.
In der vierten. Und das sind das 20 Leute. Das eine Schulklasse kann von der Leichtathletik in Deutschland leben. Natürlich sind jetzt Sprintstars wie der Amerikaner Noah Lyles, der Olympiasieger geworden ist, die haben auch bestimmt eine schöne Million oder auch vielleicht eine schöne zweite. Aber das ist ja wirklich der Ausnahmezustand. Und auch die haben sich vermarktet.
Ja, natürlich. Vermarktung ist mittlerweile das A und O im Sport geworden. Und darum soll es auch gleich gehen um die Vermarktung im Leistungssport, Profisport. Shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city. Everybody screaming Compton. I should probably run for mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building. Whoa, whoa. Oh yeah, fuck the judge. I made it past 25 and there I was. A little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with the gold plate. Straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Sportexpress. Gerade eben lief King Kuta Kendrick Lamar Song
Und Kendrick Lamar ist ja letztes Jahr beim Super Bowl als Halftime-Show-Act in der Halbzeitpause, in der Halbzeitshow aufgetreten. Und bei uns geht es gerade um die Vermarktung im Sport. Und da, wenn ich jetzt Super Bowl sage, muss ich immer gleich an die enorm hohen Ticketpreise denken. Die lagen dieses Jahr, glaube ich, bei 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Oder da haben die erst angefangen. Das muss man sich mal vorstellen. Und Paul, du als Fußball-Experte, wenn man so will, dich würde ich jetzt mal fragen, was du darüber denkst, dass diese Ticketpreise auch bei der Fußball-WM in den USA so extrem hoch sind.
Ja, das finde ich natürlich grausam. Ich wollte eigentlich gerne in die USA reisen. Das hat natürlich jetzt auch politische Gründe, warum das nichts wird. Aber rein vom Finanziellen her ist das schon einfach nicht möglich für einen Fußballfan, der kein überdimensional großes Einkommen hat. Weil, man muss dazu sagen, die FIFA, der Veranstalter, hat ein neues Ticketsystem entwickelt, bei dem die Ticketkategorien in vier Kategorien eingeteilt werden. Das heißt, es gibt Kategorie 1 bis 4. Kategorie 1 sind die besten Plätze, also auch die teuersten. Und Kategorie 4 eben die billigsten und dementsprechend auch schlechtesten. Das bedeutet dann in einem Stadion ziemlich weit oben in der Ecke. Aber natürlich dafür würde man denken, preislich machbar. Ist aber leider nicht so, sondern die FIFA hat ein eigenes System entwickelt, bei dem man sich leider bewerben musste auf die Karten, weil es eine zu hohe Nachfrage gab. Und selbst wenn man dann bei dieser Bewerbung in diesem Losverfahren das Glück hatte, eine Karte zugelost zu bekommen, dann war das erstmal, ohne dass man überhaupt wusste, für welches Spiel, also welche Gegner da gegeneinander antreten. Und dann konnte man eben in diesen Kategorien sich eine Karte kaufen und dann sagen wir mal, man hat sich in der billigsten Kategorie für $100 eine Karte gekauft, dann konnte man die, sobald man die gekauft hat, 2 Sekunden später auf der FIFA-Weiterverkaufsplattform für so viel Geld verkaufen, für wie man sie empfindet, welchen Wert sie trägt. Also, was passiert ist, manche Menschen, glückliche Menschen, haben Tickets gewonnen oder den Zugang zu Tickets gewonnen fürs WM-Finale, haben dann für $200 eine Karte gekauft und dann 3 Minuten später dieselbe Karte für 24.000 Euro angeboten. Und natürlich kaufen das dann auch die Leute, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und die FIFA, das ist das Perfide, verdient an jedem Weiterverkauf 30%.
Krass.
Dadurch verdienen die 100% durch den Erstticketverkauf und dann 30%, wenn das jemand für das, was auch immer, Vielfache verkauft.
Also kriegt man gar nicht 100% von dem, was man für den Preis, für den man die Karte angeboten hat, sondern nur 70.
Ach so, okay. Aber wenn man eine Karte kauft für $100 und die dann verkauft für $10.000, dann glaube ich, ist es für einen auch okay, dass die FIFA 30% kriegt. Aber das Traurige daran ist, dass einfach für die Fans der Zugang zu den Spielen nicht mehr möglich ist, verweigert wird, indirekt verweigert wird. Und es wird ein Spiel der Reichen und das ist der Fußball traditionellerweise nicht. Und da fragt man sich, wie soll sich ein Argentinier das Ticket nach Amerika leisten und dann noch ein Ticket zu einem Spiel von Argentinien? Oder einfach am Beispiel von mir, wie soll ich mir ein Flugticket nach Amerika leisten plus obendrauf dann nochmal ein Ticket? Und Deutschland spielt ja in der Gruppenphase der Fußball-WM gegen Curaçao, die sich das erste Mal in ihrer Geschichte qualifiziert haben. Ein Land, was wirklich klein ist. Und das Ticket für dieses Spiel ist das billigste deutsche Ticket, was man erwerben kann. Und das war zumindest vor ein paar Monaten bei 300 Euro pro Ticket in der billigsten Kategorie. Und da fragt man sich eben,
was ist das? Also die Kategorie 4, die eigentlich dafür da sein sollte, dass es ein bisschen vereinfacht wird, sich ein WM-Spiel anzugucken,
genau,
wischt jetzt den Leuten und den Fans leider eins aus.
Ja.
Aber das ist wirklich verrückt. Denn jetzt machen ja nicht nur, wie wir schon geklärt haben, Athleten ein potenzielles, wenn sie sehr gut sind, potenzielles großes Vermögen, sondern auch die Organisationen und Vereine, die dahinter stehen. Und ein weiterer Aspekt des Ganzen ist ja, dass auch junge Athleten, also oftmals auch Minderjährige oder in Amerika Highschool- oder College-Athleten, auch schon damit anfangen, ein Vermögen zu verdienen. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch im Fußball ist, beziehungsweise doch, weiß ich eigentlich auch, Lamine Yamal ist ja auch noch relativ jung.
Genau,
jünger als ich. Zwei Jahre. Und
muss man sich überlegen, ne?
Die haben Millionen geboren von Follower. Und es gibt ja auch, ich glaube, die 10.000 Follower-Marke, um auf Instagram Geld zu verdienen. Das heißt, der ist da schon deutlich drüber, hat einen Barcelona-Vertrag. Und das alles mit 18 beziehungsweise mit 19 Jahren. Und dann gibt es auch noch die Förderung in den USA. Ne? Also in Deutschland ist das Ganze ja noch nicht so ein großes Thema, vielleicht auch nicht so ein großes Problem, wenn man das so sehen möchte. Denn es gibt die sogenannten NIL-Deals, also die NIL-Deals. Und das ermöglicht jetzt im Prinzip College-Athleten auch schon Geld zu verdienen, beziehungsweise verschiedene Verträge mit verschiedenen Marken zu haben. Früher war es nämlich so, dass College-Athleten, also die an den Universitäten ein Sportstipendium zum Beispiel hatten, die hatten dann nur dieses Stipendium und durften auf keine andere Art und Weise eben Geld verdienen. Und jetzt gibt es zum Beispiel American Football-Spieler, die verdienen da auch 2-3 Millionen und werden sogar mit diesen Verträgen gelockt, lieber nochmal ein Jahr dran zu hängen an ihre College-Zeit, bevor sie überhaupt in die richtige Liga, was ja eigentlich der Traum eines jeden Sportlers ist, in die Profiliga übernommen zu werden, bevor sie da hingehen. Und viele entscheiden sich dafür, ein paar entscheiden sich auch dagegen, aber das ist immer noch für mich eigentlich ungreifbar.
Ja, da muss man natürlich mit dazu sagen, dass die Basketball-College-Ligen oder eben auch die Football-College-Ligen oder Eishockey-College-Ligen im Vergleich zu jetzt Fußball-College-Ligen natürlich eine ganz, ganz andere Nummer sind. Also teilweise haben College-Teams höhere Einnahmen als wirkliche NFL, also Football-Teams, oder NBA, also Basketball-Teams, weil da der Support, der lokale Support, also die lokale Unterstützung vor Ort einfach noch größer ist, die ganze Universität zu den Spielen geht. Und deswegen, man sieht das ja jetzt bei der Fußball-WM, die in Amerika stattfinden wird, in den USA, Kanada und Mexiko, da sind Spiele teilweise in College-Stadien, ja, weil die einfach größer sind als die von den NFL-Stadien. Ja, also ist teilweise 110.000 Kapazität. Und 110.000 Menschen.
Ja, halb Erfurt. Ungefähr. Ja,
halb Erfurt, Wahnsinn.
Und ich finde, allein schon mit der Verantwortung, die man vielleicht als College-Athlet hat, also man möchte natürlich bestmöglich abschneiden, man möchte natürlich die Fans und den Verein und die Trainer begeistern, kommt jetzt noch die eigene Marke ins Spiel, die eigene Marke, die man vertreten muss dort draußen. Man gibt sich ja nicht mehr nur als Athlet, zum Beispiel, dass du sagst, ja, ich möchte später bei Bundesliga-Verein XY spielen, bitte guckt mich mal an. Nein, du vertrittst ja auch das, was du später vermarkten möchtest, deinen eigenen Namen. Und ich glaube, dass das vor allem für Jugendliche und vor allem für junge Athleten, die noch zur Universität oder in die Highschool gehen oder was weiß ich, gerade noch ihr Abitur machen, ich glaube, dass das auch eine extreme mentale Belastung ist, die einfach dazukommt, die es nicht brauchen würde, zwingend zumindest, Leistungssportler ja sowieso schon extrem physisch belastet sind und jetzt auch noch diese mentale, ich glaube, das ist relativ ungesund, zumal das Ganze ja auch noch in den sozialen Medien extrem promoted und beworben wird und man da sich ja auch noch eine Seite aufbaut. Da muss man wirklich, glaube ich, vorsichtig sein und gucken, dass das Ganze im Rahmen bleibt. Aber wirklich was von den Ligen oder von den Verantwortlichen ist dazu selten irgendwie öffentlich gewesen, beziehungsweise gab es selten eine Stellungnahme. Deswegen ist da vielleicht die Frage, ist das eine Chance, ist das Ausbeutung und ja, ist das vielleicht auch zu ungesund für junge Athleten?
Ich denke, dass das auf jeden Fall zu ungesund ist. Da kommt man nämlich zu einem großen Überbegriff zur Sozialisation, die sich dadurch definiert, dass Sozialisation ist die unmerkliche, im sozialen Alltag geschehende Vermittlung der in der Gesellschaft geltenden Normen an den Einzelnen und durch die Verinnerlichung durch die Person selbst. Also das bedeutet im Prinzip, die Sozialisation umfasst also einen Prozess eines Individuums, eines jeden menschlichen Individuums über mehrere Phasen. Das fängt dann an in der Kindheit bis in unser Alter, aber der Prozess der Sozialisation hört nie auf, aber wird natürlich vor allem in der Phase, in der Kindheitsphase und in unserem Alter so sehr geprägt, dass, glaube ich, so eine Auswirkung, dass genau dieser Prozess eine Auswirkung darauf hat, wie man dann später mit Geld umgeht, wie man sich als Person selber nach außen hin präsentiert. Und ich glaube, dass man mit 17, 18, 19, 20 nicht Millionen verdienen sollte als Student. Weil das vergisst man ja. College ist die Universität in Deutschland. Und als Student Millionen zu verdienen, obwohl ja eigentlich die Haupttätigkeit Student ist, also das Erlernen eines Berufs vielleicht oder das Erlernen eines Themengebiets. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall die Grenzen, die gesetzt wurden und waren, lieber wieder aufrechterhalten und nicht anfangen, da denen die Millionen hinterher zu schmeißen.
Natürlich machen wir uns nichts vor. Mit 18 hätten wir auch oder hätte wahrscheinlich jeder gerne eine Million auf dem Konto gehabt und wäre ein Sportstar in seiner Stadt, den jeder bejubelt, der vor 110.000 Menschen spielen kann. Und wenn man so viel Geld verdient, natürlich auch relativ erfolgreich ist. Zumindest kann man das daraus schlussfolgern. Aber Sport muss, glaube ich, einfach im Vordergrund stehen. Vor allem bei jungen Athleten. Und ich glaube, für uns als Fans muss er das sowieso. Und damit runden wir dieses Thema schon mal ab und spielen Africa von Toto. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück zum Sportexpress. Ich bin Ben und gegenüber von mir sitzt nach wie vor mein Freund Paul. Wir reden gerade über die Veränderungen, die es in der Sportwelt momentan so gibt. Und nachdem wir jetzt Commerz, Marketing und junge Athleten bzw. junge Athleten ja selber schon als Marke abgehakt haben, möchte ich noch über eine Sache vor allem mit dir reden, Paul, und zwar über das, was hinter der Fassade eines Leistungssportlers ist. Du bist bzw. warst aktiver Rot-Weiß Erfurt U19-Spieler, hast dir dann es ist schon ein Jahr her.
Im November 2024.
Stimmt.
Das Kreuzband gerissen.
2026 schon das Kreuzband gerissen. Und ja, arbeitest immer noch an deinem Comeback, an deinem Versuch, wieder auf dem Platz stehen zu können. Wie ist das für dich jetzt über so einen langen Zeitraum immer noch daran zu arbeiten, so unermüdlich? Denn Verletzungen, wie wir alle wissen, gehören zum Sport dazu, zum Freizeitsport, den man nach der Arbeit machen kann, zum Profisport, ob das Thomas Müller, Manuel Neuer oder Usain Bolt ist, alle mal verletzt gewesen.
Oder eben ich.
Oder eben du, ja, du gehörst eigentlich auch mit in diese Liste der Namen, aber ich frage mich einfach, wie viel Ausdauer braucht man dafür, was überhaupt passiert mit einem, denn die meisten Sportler treten ja eigentlich relativ selbstbewusst auf, vor allem Fußballer auf dem Platz, sie wollen, ja, dominant, denke ich mal, schon wirken, aber wenn wir uns eingestehen, wissen wir, glaube ich, beide, auch ich, der schon verletzt war, das zerrt am Ego und das nimmt einen nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental mit.
Ja, das Mentale auf jeden Fall und körperlich natürlich unbestreitbar, ganz klar, dadurch, dass was kaputt geht im eigenen Körper. Bei mir war das Mentale vor allem, weil ich wusste, dass dadurch mir eine Chance genommen wird, etwas zu erreichen, was ich in den nächsten Monaten vorhatte. Das war zu dem Zeitpunkt, für Neuseeland zu spielen. Ich hatte die Einladung bekommen für die Lehrgänge und zur WM, für die U20-WM. Also ich hätte eine U20-WM für Neuseeland spielen können. Und das hat dann in dem Moment, als die Diagnose Kreuzbandriss kam, natürlich meine komplette Welt zusammenfallen lassen.
Ja, also ich finde dafür, dass Fußball ja eigentlich vor allem hier in Deutschland oder in Europa so ein Sport ist, den ja schon die breite Masse kennt und auch viele, viele Jugendliche, Jungs, Mädchen spielen, es ist doch, glaube ich, ein sehr schwieriger Werdegang zum Profi, oder nicht?
100%, weil dadurch, dass so unfassbar viele Menschen, also wirklich Millionen, allein in Deutschland, diesen Weg gehen wollen, ist natürlich die Bandbreite immens. Und Es da in die Elite zu schaffen, ist unfassbar schwer. Und das schaffen dann aus dieser Elite auch nur 0,1% in den Profibereich und damit ihr Geld zu verdienen. Ich war nicht gut genug, um mit Fußball mein Geld so zu verdienen, dass ich nicht hätte nochmal arbeiten gehen müssen nach meiner Karriere. Aber
trotzdem sehr ärgerlich, ne?
Trotzdem super ärgerlich und ich, wie du es ja gesagt hast, ich arbeite trotzdem weiter an meinem Comeback, also um wieder auf dem Platz zu stehen. Leider musste ich noch ein zweites Mal operiert werden, weswegen es jetzt schon so eine lange Zeit her ist und sich dieser Prozess immer noch nach wie vor zieht und ich immer noch keinen Ball am Fuß hatte seit dem November 2024. Aber ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, natürlich ist da der mentale Teil wirklich der entscheidende, weil der entscheidet dann, ob man wirklich nochmal angreifen möchte und ob man dafür arbeitet, wieder fit und gesund zu werden oder ob man eben ja, in Selbstmitleid versinkt und sich ständig die Frage stellt, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, wo ich natürlich auch zugeben muss, dass ich mir die stelle, allein durch die Geschichte mit Neuseeland zum Beispiel. Aber ich arbeite dran, wieder zurückzukommen. Ich habe für mich direkt gemerkt, nach meinem einen Tag, den ich total am Boden zerstört war, dass ich unbedingt wieder spielen will, dass ich wieder fit werden will. Und ich glaube, das ist aber für vor allem junge Sportler, die nochmal deutlich besser sind als ich in ihrem Sport, ob das Fußball ist oder ein anderer Sport, dass das wirklich eine Herausforderung sein kann. Und da fallen ja auch viele in ein Loch rein. Zum Beispiel Kevin Panewitz, verletzungsgeplagt, eines der aufstrebenden deutschen Talente gewesen. Jetzt Geschichte.
Ja, verrückt. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, dass da der Sport vielen Leistungssportler, Freizeitsportler, Hobbyläufer oder auch vielleicht gar keine Sportler, der kann immer was mitgeben. Und ich glaube, dass vor allem in so einer Verletzung das Mindset und die Mentalität, die man hat, einen, ja, wahrscheinlich schon sein Leben lang begleitet hat. Das heißt, vielleicht bist du schon immer ein kämpferischer Typ gewesen. Aber dass das vor allem im Nicht-Profisport immer, immer schwieriger ist, damit klarzukommen. Denn wenn du jetzt mal guckst, einer der größten US-Sportler der momentanen Zeit wahrscheinlich, Patrick Mahomes, hat sich auch sein Kreuzband gerissen letztes Jahr und wird Anfang der Saison, das heißt dieses Jahr im Oktober, dieses Jahr im September, wieder auf dem Platz stehen wahrscheinlich, weil die einfach so eine gute Versorgung haben, während das natürlich Amateursportler oder Nachwuchsathleten noch gar nicht besitzen.
Ja, klare Sache. Also meine Reha ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, was Florian Wirtz, deutscher Nationalspieler, der sich auch das Kreuzband gerissen hat, im selben Alter wie ich. Ganz klare Sache, ja. Da kann man vielleicht einen guten Vergleich ziehen zwischen meiner Reha und der von Florian Wirtz, dem wahrscheinlich größten deutschen Talent aktuell, nach Lennart Karl vielleicht, ne, mittlerweile. Aber was der für eine Reha hatte, als der sich das Kreuzband gerissen hat, und der war, meine ich, auch 18, als er sich das Kreuzband gerissen hat, und seine Reha mit meiner zu vergleichen, das sind einfach Welten, und die entscheiden dann am Ende eben darüber, wie schnell man wieder fit ist und auch wie stabil das Knie dann wieder sein kann. Das sind einfach massive Unterschiede, und die entscheiden eben darüber, über sportlichen Erfolg und über Lebensgeschichten. Und bei ihm kann man sagen, der ist stärker zurückgekommen. Das sagt man ja auch gerne. Ja. Comeback stronger. Habe ich immer belächelt, aber ich muss mittlerweile sagen, nur als kleine Anekdote, dass ich denke, wenn ich dann jemals wieder spielen sollte, dass ich zumindest körperlich stärker zurückkommen werde, weil ich in der Zeit ein viel besseres Gespür für meinen Körper entwickelt habe und gemerkt habe, wie wichtig es ist, nicht nur gegen den Ball zu treten und Kopfbälle zu machen, sondern vielleicht auch noch mal eine Minute Unterarmstütz zu machen am Tag.
Ja, einfach an anderen Schrauben
zu drehen.
An anderen Stellschrauben.
Ja.
Ja, ich kann nur von meiner Geschichte erzählen. Ich habe mir eine Achillessehnenentzündung zugezogen. Und ich weiß noch, dass ich damals, ich würde nicht direkt sagen, in ein tiefes Loch gefallen bin, aber ich weiß schon, dass das eine körperlich natürlich schwere Zeit war, aber auch mental. Ich hatte vor der Schule manchmal Physio, also wenn wir um 9 Uhr erst Unterrichtsbeginn hatten, bin ich 7 Uhr schon zur Physio für 2 Stunden gegangen, dann in den Unterricht, dann haben wir an der Sportschule mittags ja auch noch Training, dann nach der Schule auch noch Training. Das Training konnte ich natürlich nie wirklich mitmachen oder bin Rad gefahren oder irgendwas, was eben meine Ausdauer einigermaßen aufrechterhält, um dann abends vielleicht nochmal zur Physio oder nochmal nur zur Gymnastik oder zur Massage zu gehen. Und dann kommst du 20 Uhr wieder, machst noch Hausaufgaben und denkst dir, ey, ich habe heute schlechter trainiert als alle. Ich lerne wahrscheinlich jetzt gleich auch für die Schule weniger oder schlechter als alle anderen, die gerade so viel Zeit haben. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und dieser Comeback-Stronger-Gedanke war natürlich da, aber das war für mich eher ja diese Anfangsmotivation, die man da noch hat, so jetzt ziehe ich richtig durch. Und auch da habe ich, und ich glaube auch viele andere, die sich in so einer Lage befinden, schon auch mit dem Gedanken gespielt, lohnt sich das Ganze noch? Man ist jetzt 18, man ist jetzt 19, die Zeit an der Sportschule ist in 1-2 Jahren rum, wird man danach Profi, wird man es nicht? Und ja, ich glaube, das ist eine sehr schwierige Phase, in der man sich befinden kann, vor allem als Nachwuchstalent, als dass ich dich und mich jetzt bezeichnen würde.
Ja, oder bezeichnet hättest.
Bezeichnet hätte, ja, das stimmt.
Das passt wahrscheinlich eher. Ja, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Aber da muss man auch wieder sagen, im Vergleich zum Amateursport, dass du ja auch gerade eben schon gesagt hast, dass da die Motivation einfach nochmal eine andere ist. Ich habe auch in dem Moment dann überlegt, wie würde ich mich jetzt überhaupt hochziehen können, wenn ich nicht Leistungssportler wäre und auf was hinarbeiten würde, wo ich wieder hin möchte, sondern Fußball einfach mein Hobby ist und man dann vielleicht die Motivation wirklich sich erzwingen muss.
Ja, mir hat viel geholfen von anderen Athleten, die nicht unbedingt nur Leichtathletik oder was weiß ich, Fußball, irgendwie bekannte Sportarten gespielt haben oder ausgeübt haben. Einfach Videos oder Dokumentationen gab es auch teilweise in den sozialen Medien über deren Comeback von einer Verletzung. Und das hat mich einfach sehr, sehr motiviert zu sehen, vielleicht kommt man nicht stärker zurück oder schneller oder ausdauernder, aber dafür mental auf jeden Fall gewappneter und besser aufgestellt.
Da hast du vollkommen recht, und mental kommt man auf jeden Fall stärker zurück, und mir hat dabei immer geholfen Bobby McFerrin, denn der sagt, don't worry, be happy.
In diesem Sinne.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Und wir sind wieder da im Sportexpress. Wir sind angeschnallt, die Tickets sind kontrolliert und wir bewegen uns in Richtung Endstation. Und gerade eben haben wir über unsere eigenen Erfahrungen in den Wendepunkten des Sports gesprochen, über meine Verletzung, über Bens Verletzung. Und jetzt soll es darum gehen, was am Wochenende ansteht. Bens Wettkampf, der Erfurt Indoor, das größte Leichtathletik-Event Erfurts. Und Ben ist mit dabei. Ben, wie läuft da die Vorbereitung auf so einen Wettkampf?
Ja, die Vorbereitung, das ist immer so eine Sache. Also man kann, glaube ich, in den paar Tagen vor diesem Wettkampf, vor dem Startschuss, wenig noch tun. Ich glaube, man muss viel vorher trainieren, sich gut vorbereiten. Und ja, ich komme ja jetzt auch aus einer kleinen Pause. Von daher möchte ich mich schon vielleicht nicht an der persönlichen Bestzeit orientieren, sondern einfach gutes, was haben wir eben gesagt, Comeback Stronger, ein gutes Comeback draus machen. Und ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall immer wieder merke, um nochmal auf unser Thema, um auf den modernen Sport und dessen Veränderungen zurückzukommen, ist, dass auch im Laufen, auch im Leichtathletik und vor allem im Hobbybereich immer mehr Technik einfließt. Also ich fand Laufen immer cool. Es ist eine Sache, die kannst du ja theoretisch überall machen. Du brauchst nichts. Vielleicht nicht irgendwie gerade deine Winterstiefel, sondern Turnschuhe und keine Jeans, sondern Sportklamotten. Aber es ist ja keine wirklich komplexe Sache, die man da machen muss. Beim Fußball brauchst du halt einen Ball und einen Teamkollegen und vielleicht eine Wiese und ein Tor. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Und das Simple hat mich am Laufen immer irgendwie begeistert. Aber mittlerweile sehe ich auch in den sozialen Medien immer mehr von den sogenannten Hybrid-Athleten, die zum Beispiel vormittags unglaubliche Gewichte stemmen im Fitnessstudio und dann nachmittags noch 20 Kilometer laufen gehen und dort auch wieder von Marken gesponsert und beworben werden, also damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist natürlich dann mehr dieser Influencer- und Content-Produktionsgedanke, der dahinter steckt. Aber ich finde, das Laufen sich und vor allem Wettkampfvorbereitung oder Training sich extrem modernisiert hat mit Laufuhren, mit sogenannten Carbon-Schuhen. Da ist eine Carbon-Platte drin, die einem nicht nur mehr Rückstoß gibt, sondern ja, die federt halt mehr. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Ja, da erinnere ich mich gerne an einen meiner Teamkollegen, der mit Carbon-Laufschuhen zum Lauftraining kam. Weil auch im Fußball trainiert man natürlich seine Ausdauer und versucht sich da zu verbessern, ob Schnelligkeitsausdauer. Und der kam dann mit Carbon-Plattenschuhen um die Ecke. Und da habe ich ihn als jemand, der natürlich weiß, dass das nicht so viel Sinn macht als Fußballer, natürlich ausgelacht, weil in unserem Austausch haben wir auch schon feststellen können, oder hast du mir irgendwann mal erklärt, dass so eine Carbonplatte wirklich eher erstmal für Profis ausgelegt ist und natürlich auch eher für Wettkämpfe, richtig?
Ja.
Weil die so einen extra Boost gibt.
Sie gibt dir einen extra Boost und dafür ein Stück weit schon weniger Dämpfung. Das heißt, dass man natürlich eher einen Fußmuskelkater oder einen Wadenmuskelkater kriegt und dadurch die Sehnen, die dort sind, etwas mehr reizt. Bisschen ironisch, dass ich da jetzt natürlich die Achillessehnenentzündung hatte, die auch am Fuß ist. Aber das ist halt einfach ein Schuh für den Wettkampf. Da sind die Marathon-Weltrekordzeiten drin gelaufen. Die werden von diesen Profis designt. Und dieses schnelle Laufen, also diese Federung, die man dadurch generieren kann, die ist natürlich auch nur da, wenn man eben perfekt mit seinem Vorderfuß aufsetzt. Und auch das passiert, wenn man halt ein schnelles Tempo läuft. Das heißt, wenn man Alltagsjogger ist oder mal zum Lauftraining geht oder mal ein bisschen joggen geht einfach, dann lohnt sich das einfach nicht. Erstmal kosten die extrem viel.
Und dann besteht doch auch die Gefahr, dass man sich da den Mittelfuß bricht,
oder? Der Mittelfuß wird extrem belastet, ja, das ist schon sehr sportbiologisch, aber das ist einfach nicht so gesund für den Fuß. Es ist natürlich, würde ich schon sagen, in Ordnung, wenn man das in einem professionellen Rahmen für gewisse Geschwindigkeits- oder Schnelligkeitstrainings einsetzt, aber ich glaube, man sollte darauf achten. Und ja, mittlerweile spielt auch immer wieder der Puls eine große Rolle in der Ausdauer. Also man hat einen gewissen Belastungspuls für seinen, sagen wir mal, den ersten Belastungsbereich, wo man noch locker joggen geht. Dann gibt es den zweiten, der schon an der Grenze, an der sogenannten Ausdauerschwelle sich befindet. Und der dritte wäre dann wie ein Wettkampf. Und das sieht man immer mehr in der breiten Bevölkerung. Also ich kannte das immer nur aus unserem Sportschultraining, ja. Und das jetzt so zu sehen, finde ich wirklich unglaublich. Und es hat den Fußball auch schon erreicht, ne, zum Beispiel?
Ja, genau. Ich erinnere mich noch an meine aktive Zeit vor der Verletzung. Haben wir dann sogenannte Laktattestungen gemacht,
ja,
die dann eben auch diese von dir angesprochenen Schwellen genauer bestimmen. Also Laktat, das haben wir in der ersten Folge auch schon mal erklärt, was das ist, meine ich, ist also ein Wert, der angibt, wie viel Millimol, also Millimol ist die Einheit, in der Laktat angegeben wird, von der Muskulatur im Körper produziert wird. Und umso mehr man produziert, umso weniger ist man belastungsresistent.
Naja, man ist es eine Milchsäure und die brennt in den Muskeln. Das heißt, jeder, der schon mal, weiß ich nicht, der Bahn hinterher oder entgegengerannt ist oder dem Bus, der wird vielleicht mal schon mal ein Brennen in den Oberschenkeln gespürt haben. Und das ist
Muskelkater.
Das ist kein Muskelkater, das ist das gefürchtete, bei den Leichtathleten gefürchtete Laktat.
Genau. Und auch diese Laktatschwellen werden dann eben durch Testungen auf Laufbändern genauer analysiert. Da wird einem dann nach einer bestimmten Geschwindigkeit, die man über einen Kilometer läuft, Blut entnommen aus dem Ohr und das wird dann im Labor analysiert.
Ja.
Und das sind dann vier Blutproben, die dann eben die vier Schwellen angeben. Also einmal Erholungstempo, was man laufen muss für ein Tempo, für einen Puls, damit man sich erholt. Beispielsweise nach deinem Wettkampf am Montag wirst du dann einen Erholungslauf machen. Dann gibt es ein Tempo, was dafür sorgt, dass man genau sein Tempo hält und ein bisschen regenerativ wirkt, aber trotzdem einen Trainingsreiz setzt. Dann natürlich ein Tempo, was dann nochmal erhöht ist und so weiter, bis zu dem Tempo dann eben, was dafür sorgt, dass man versucht, zumindest diese Laktatschwelle nach hinten zu setzen.
Genau, indem man genau drauf trifft.
Genau, dieses Tempo. Richtig schön rein trainieren, damit irgendwann, 4-5 Wochen später dann oder noch länger, eben das Bein erst später anfängt zu brennen und man der Bahn schneller hinterherlaufen kann.
Genau. Und damit, ja, würde ich sagen, der Sportexpress kommt langsam zum Abschluss. Paul, was denkst du?
Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss.
Ja, lass uns doch nochmal zusammenfassen, dass trotz dieser ganzen Skandale, dieser ganzen ja, kontroversen Themen, die wir heute besprochen haben, das Gefühl, was uns beiden der Sport zumindest gibt, immer noch ein kleines Kribbeln ist, ein kleines Spannungsgefühl, was man einfach verfolgen möchte, ob es nun aktiv ist, ob es als Hobbyathlet ist oder ob es als Fan ist. Der Sport gibt uns, ja, wie soll ich sagen, vielleicht sogar einen gewissen Thrill. Und damit verabschieden wir uns aus dem Sportexpress. Ich hoffe, eure Fahrt war schön und ja.
Gediegenen Sonntag. Bis zum nächsten Mal im Sportexpress.
Yeah. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far. You the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place in your game for it. Value player, hotel room, meet you there. Walking on a dream. How can I explain? Talking to myself. Just traveling the world. Will I see you again? Trying different drugs and girls. Searching for the thrill of it. Yeah, all and all along we are calling out another girl. Never looking down, I'm just an oral what's in front of me. I'm
addicted to champagne. Fuck the room, we buy the hallway. Bitches, I tailor gang, they're a gang that. They just wanna know where the planes at. Drunk, go to sleep, fucked up. We both amazed at what we just done. Mixing drinks, knowing we'll regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. All this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage, interviews, tons of sour, let's consume. We are